Streng genommen, du hast immer noch Herausforderungen. Also wir reden jetzt zuerst bei voll regenerativen Verwirtschaften. Es ist schon eine Herausforderung, allein ein nachhaltiges Unternehmen zu sein. Ich würde mal sagen, Nachhaltigkeit hat sich inzwischen eigentlich zu einem Datenbusiness entwickelt.
Hallo und herzlich willkommen zu Regenerativ und Digital, dem Business-Podcast für regeneratives Wirtschaften und Digitalisierung. Mein Name ist Sebastian Flock und zusammen mit meinem Kollegen David Pinzauti interviewen wir hier alle zwei Wochen Menschen, die sich in der Schnittmenge von regenerativer Wirtschaft auf der einen und Digitalisierung und Innovation auf der anderen Seite bewegen. Für uns steht fest, wir müssen die Art und Weise unseres Wirtschaftssystems grundlegend neu denken. In zu einem Wirtschaftssystem, das unseren Planeten in den Mittelpunkt stellt und mehr zurückgibt, als es nimmt. Das ist für uns regenerativ und digital. Herzlich willkommen. Zwei Wochen sind wieder rum und es heißt wieder regenerativ und digital. David, hi, wen haben wir heute dabei?
Moin Sebastian. Heute haben wir Manfred Meindl, den Head of Marketing von VD, zu Gast. VD ist ein mittelständisches und familiengeführtes Unternehmen für nachhaltige Autoausrüstung. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet. VD ist vor allen Dingen bekannt für sein Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Produktion. Das Unternehmen legt hierbei auch viel oder einen sehr großen Wert auf die Verwendung umweltfreundlicher Materialien, faire Arbeitsbedingungen in der gesamten Lieferkette und vor allen Dingen aber auch auf die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei der Produktion und als auch bei allen anderen Aktivitäten. Und VD wurde beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 sogar zweimal ausgezeichnet, einmal als nachhaltiges Unternehmen und einmal für die Fairness in der Lieferkette.
Ja, sehr schön. Hallo und herzlich willkommen, Manfred. Hi.
Hi, grüß euch. Was soll ich jetzt noch zu mir sagen? Ist eigentlich hier schon alles erledigt, oder?
Ja, absolut. Wir würden jetzt mit dir gemeinsam ins kalte Wasser springen, wenn das okay ist.
Können wir machen.
Und direkt mit der großen Frage einsteigen, was regeneratives Wirtschaften für dich bedeutet und wie du VD dort einsortierst.
Ich würde uns nicht als ein regeneratives Unternehmen bezeichnen. Ich würde uns jetzt, schon krass, dass man das so sagen muss, noch als ein nachhaltiges Unternehmen bezeichnen. Das heißt, wir gehen her und versuchen einfach den Abdruck, den wir als Unternehmen haben, kontinuierlich über die komplette Wertschöpfungskette von uns so minimal wie möglich zu machen. Das heißt aber doch lange nicht, dass wir in dem Sinne ein regeneratives Unternehmen sind.
Und was bedeutet für dich regeneratives Wirtschaften?
Es ist dann, wenn du, ich würde mal sagen, mehr zurückgibst, als du rausnimmst, würde ich jetzt vereinfacht ausgedrückt sagen. Wenn du alle Ressourcen, die du als Unternehmen von der Erde holst, am Schluss dann wieder an sich zurückgibst, stimmt, dann wäre es eigentlich zumindest eine Nullerbilanz und nicht nur darüber hinauszugeben. Aber das wäre so meine Betrachtungsweise drauf. Gibt es ja, glaube ich, auch diese wunderschönen Charts, wo du an sich von der klassischen Ökonomie bis zur regenerativen Ökonomie siehst, wie sich das eigentlich da verändert. Und da ist tatsächlich Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Unternehmen nur ein Zwischending, ein Zwischenschritt.
Mhm. Und an dem Zwischenschritt seid ihr gerade deines Erachtens nach mit VD?
Ja, wenn man sich den aktuellen Stand anschaut, da sind wir. Das ist, so traurig es klingt, tatsächlich immer noch eher, es gibt eher wenig Unternehmen, die überhaupt von sich behaupten können, in dem Sinne konsequent auf ihre Wertschöpfungskette bezogen nachhaltig zu wirtschaften. Und dann kommt so, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Zwischenschritt ist oder ob es dann vielleicht schon tatsächlich regenerativ ist, wenn du dann versuchst, dein Geschäftsmodell Richtung Kreislauffähigkeit hinzuentwickeln. Wenn du also versuchst, Modelle zu entwickeln, die tatsächlich auf diese Ressourcenthematik eingehen und zum Beispiel Produkte länger im Zyklus lässt. Aber natürlich gibst du es noch nicht zurück an den Planeten. Daher bin ich mir jetzt ehrlicherweise immer sicher, ob ein kreislauffähiges System tatsächlich als regenerativ zu betrachten ist. Das ist vielleicht auch nur wieder ein Zwischenschritt. Und strategisch betrachtet sind wir tatsächlich, wenn man sich unsere kompletten Wertschöpfungsketten anschaut, auf dem Weg hin zu einem Kreislauf, also einem Unternehmen mit kreislauffähigen Geschäftsmodellen. Ich halte es immer auch noch utopisch bei dem, was wir grundsätzlich machen mit unseren Produkten, ob wir je komplett kreislauffähig sein werden. Aber zumindest mal von der strategischen Vision her arbeiten wir da.
Okay, sehr spannend. Da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf. Zunächst einmal interessiert uns so ein Stück weit die nachhaltige Transformation von VD als Unternehmen. Du bist jetzt schon seit über 14 Jahren bei VD und hast diese Transformation.
13
oder 13, okay.
Okay. Ist komplett über 10
Jahre. Genau, auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Und hast diese gesamte Transformation deshalb mitbekommen. Und uns interessiert an der Stelle so einmal diese gesamte Transformationsreise. Vielleicht magst du uns da mal ein Stück weit mitnehmen und dabei vielleicht so ein Stück weit auf interne und externe Faktoren eingehen, die euch überhaupt dazu bewegt haben, auf diese Reise euch aufzumachen, euch zu transformieren und das Unternehmen voranzubringen.
Das ist die klassische Heldenreise. VD hatte auch schon, bevor wir jetzt wirklich mit dieser nachhaltigen Transformation angefangen haben, immer wieder projektbezogen bestimmte Aspekte, wo wir Wert darauf gelegt haben, nachhaltige Projekte an sich in unserem Umfeld zu forcieren. Da wäre zum Beispiel, dass wir bereits 1994 versucht haben, ein Rücknahmesystem für Outdoor-Textilien aufzubauen. Und damit wären wir sich mit in 1994 schon auf dem Weg gewesen Richtung kreislauffähiger Möglichkeiten. Ist daran gescheitert, dass du, wenn du das als Einzelunternehmen machst, nicht genug Materialien zurückbekommst, um diesen Recycling-Kreislauf aufrechterhalten zu können. Vor allem, wenn du Polyester verarbeitest und Polyester jetzt nicht unzerstörbar ist, aber eine sehr lange Lebensdauer hat. Das wissen wir auch, wenn wir irgendwelche PET-Flaschen im Ozean herumtreiben. Wie dann die Firma 2009, 2010 von Albrecht von Diewitz auf Antje von Diewitz übergangen ist. Das war, ich würde sagen, so der Startpunkt für unsere nachhaltige Transformation. Ursprünglich wäre es gar nicht mal so in die Richtung gewesen, dass sie die Firma übernehmen wollte. Sie wollte eher so in den Bereich NGO reingehen, hat aber dann gesehen, dass du als Unternehmer in dem Wirkungsgrad eines Unternehmens ja eine deutlich größere Hebelwirkung eigentlich hast, dort auch etwas bewegen zu können. Und da ist sie dann hergegangen, okay, sie möchte beweisen, dass du gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich agieren kannst, aber komplett umweltfreundlich und fair. Also so ein Paradebeispiel zu entwickeln für ein Unternehmen, wo du als sich in den Keller gehen kannst und da sind keine Leichen oder unterm Teppich versteckt oder sonst wo. Und das war an sich der interne Startschuss. Also es hat keine Marktforschung gegeben oder in dem Sinne, dass wir uns überlegt haben, wir müssen diesen Megatrend verfolgen. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob es 2009 diesen Megatrend gegeben hat. Haben dann von uns heraus aus dieser Motivation angefangen, das Unternehmen zu transformieren. Das wäre jetzt so mal der Startschuss, wie bei jeder Transformation. Es ist natürlich, stolperst du über Schwierigkeiten, du weißt nicht genau, in welche Richtung das sich entwickeln wird, sondern du gehst kontinuierlich für dich so diese Schritte an, analysierst sehr viel, arbeitest sehr viel mit Daten, mit Analysen, wo du einfach hergehst, sagst, okay, das ist ein Schritt, den ich angehen möchte, das ist ein Schritt angehen, immer so mit dem Ziel, ein möglichst umweltfreundliches und faires Unternehmen zu sein. Und so haben wir uns jetzt seit 2009, 2010 transformiert, entwickelt. Du hast gleichzeitig natürlich auch eine kulturelle Transformation gehabt, weil früher, ich hoffe, der Albrecht hört das jetzt nicht, ich glaube nicht, waren wir trotz allem relativ patriarchalisch organisiertes Unternehmen mit einem sehr starken Experten, der die Firma gegründet hat und auch sehr stark seine Expertenmeinung mit reingegeben hat. Und Antje war sehr wichtig, diese Verantwortung auf viele Menschen aufzuteilen, also eine moderne Unternehmensstruktur mit Bereichen, Abteilungen und so weiter aufzuführen und sehr stark auf die Selbstwirksamkeit von Menschen Wert zu legen, die dann innerhalb von dieser Kultur agieren können. Und so also diese zwei Transformationen gehabt, die eigentlich mit diesem Übernahme von der Antje eigentlich bei uns gestartet sind.
Jetzt hast du ja gerade eben schon von der Heldenreise gesprochen. Normalerweise ist es ja so, dass dem Held auf seiner Reise dann auch die ein oder andere Herausforderung begegnet. Wie sah das denn bei VD aus? Also welche Herausforderungen sind euch denn vor allen Dingen auch dann bei dieser nachhaltigen Transformation begegnet?
Streng genommen, du hast immer noch Herausforderungen. Wir reden jetzt zuerst mal von regenerativen Verwirtschaften. Es ist schon eine Herausforderung, allein ein nachhaltiges Unternehmen zu sein. Vor allem, wenn du jetzt mal grundsätzlich dort herkommst und sagst, wir sind aus einer sehr stark funktional getriebenen Branche herausgekommen. Wir hatten am Anfang diese Narrative, dass du nicht gleichzeitig ein ökologisches Produkt und ein funktionales, also wenn ich von funktional rede, dann meine ich isolierend, wasserdicht, was auch immer, also diese ganzen Outdoor-Produkte, dass das nicht unter eins geht. Das heißt, wir haben eine Branche mit verändern müssen, um einfach zu zeigen, ja, du kannst gleichzeitig ein funktionales Produkt und ein ökologisches Produkt machen. Das ist am Anfang relativ stark, oft so in dieser Birkenstock, in dieser Ecke drin gewesen und du hast gewaltige Probleme gehabt, Einkäufer im Handel oder auch Verkäufer oder auch Konsumentinnen davon zu überzeugen, dass das Produkt, nur weil es jetzt unter Anführungszeichen nachhaltig ist, kein schlechteres Produkt ist. Das wäre mal so die erste, ich würde mal sagen, die Verkaufsherausforderung. Der Held hat das Problem, die Leute glauben ihm nicht. Die zweite Herausforderung ist, du musst dir die Lieferkette dementsprechend aufbauen. Du musst Unternehmen in tatsächlich Asien finden, die die Produkte dementsprechend zertifiziert hinbekommen, die von ihrem Energiemix dementsprechend aufgebaut sind, die sich damals, war das auch noch nicht so stark, also auf faire Produktionsbedingungen Wert legen. Das hat tatsächlich so in den letzten 10 Jahren sich tatsächlich, waren es laufend Herausforderungen. Also der Held hat tatsächlich so seinen Chimäre oder sonstige Sachen gehabt, gegen denen sie oder er oder wer auch immer kämpfen hat müssen und die auch immer noch Herausforderungen sind.
Und du hast es ja gerade eben gesagt, ihr wollt euch ja eigentlich gerne auch dann hin zu einem zirkulären Unternehmen entwickeln, beziehungsweise zu einem zirkulären Geschäftsmodell. Also was ist denn gerade auch, was das Thema Nachhaltigkeit angeht oder diese nachhaltige Transformation, die ja noch bei euch im Gange ist, wie du gerade eben gesagt hast, was ist denn da gerade euer Zielbild, wo wollt ihr konkret in den nächsten Jahren hin und was muss dafür sozusagen passieren?
Ja, wenn du dir jetzt mal den Umsatztopf von VD anschaust, da ist tatsächlich noch drauf ausgelegt, auch wenn es umweltfreundlich und fair ist, an sich neue Produkte in Asien zu produzieren, nach Europa zu bringen und dort an Konsumentinnen zu verkaufen. Das ist unser Geschäftsmodell. Da gibt es auch nicht schön zu reden. Gleichzeitig weiß man, dass die Neuproduktion von Textilien mit einer der unter Anführungszeichen dreckigsten, weil sehr chemielastigen Wirtschaftszweige auf diesem Planeten sind. Das läuft oft so ein bisschen so unterm Radar durch und jeder denkt immer irgendwie an die üblichen Verdächtigen, aber Textil ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ich glaube, die Nummer 3 sogar. Und gleichzeitig verwenden wir aber jetzt mal, das ist aber wieder auch, wenn man jetzt Textil mal aufteilt Richtung Outdoor-Bekleidungen. Wir verarbeiten ja, wie auch schon davor gesagt, Materialien, die jetzt losgelöst von dem, was es mal grundsätzlich ist, eine sehr lange Lebensdauer haben. Das heißt, man muss schauen, dass man mit Pflege, mit Reparatur, mit vielleicht auch, dass man das Produkt nicht mehr in dem Sinne besitzt, sondern dass du es nur für einen Einsatzzweck mietest, dass du an sich versuchst, diese Lebensdauer zu verlängern, gleichzeitig aber immer noch einen Umsatzrückfluss für dich als Unternehmen hast. Wir möchten weiterhin wirtschaftlich erfolgreich in dem Sinne sein. Und so versuchen wir jetzt über diverse Angebote an sich den Umsatzkuchen langsam Richtung anderer Modelle hinzuentwickeln, die darauf ausgelegt sind, Produkte länger im Kreislauf zu lassen. Bin aber Realist, das wird Jahre dauern. Also das ist nicht so von heute auf morgen geschaffen.
Also auch eine weitere Transformation, die da im Gange ist, vom linearen Prozess und vom linearen Geschäftsmodell hin zu kreislauffähigen Systemen. Jetzt haben wir dieses Thema zirkuläres Geschäftsmodell schon schön eingekreist. Lass uns da auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer gehen. In welchen Bereichen ist euer Geschäftsmodell denn bereits zirkulär? Wo spürt ihr gerade den größten Handlungsbedarf? Was sind da Themen, die ihr gerade in den Fokus nehmt?
Also was du tatsächlich ja hast, wenn du es da jetzt mal, oder wir zählen es auch zu unseren zirkulären Geschäftsmodellen, kann man darüber diskutieren, das ist, dass wir ein Beratungsmodell aufgebaut haben. Also es gibt eine Business Unit bei uns, die an sich andere Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation berät, aufgrund von den Erfolgen bzw. auch Fehlern, die wir gemacht haben, und da an sich außerhalb der Branche Unternehmen begleitet, nachhaltiger zu werden. Da haben wir auch den Umsatzrückfluss, was an sich dazu bringt, dass an sich der Umsatzkuchen sich ein bisschen verändert. Wenn man es jetzt rein auf die Produkte in dem Sinne betrachtet, ist es derzeit Reparatur und ein Rent-System, also dass du dir da für eine Reise, deine Reisekoffer oder was auch immer an sich bei uns ausleihst oder Zelte, Schlafsäcke, was auch immer. Die schickst du dann wieder zurück, werden aufbereitet, der nächste kann es haben. Dadurch sind weniger Produkte im Umlauf. Und das, woran wir jetzt gerade arbeiten, aber das ist jetzt auch, ich würde mal sagen, jetzt nicht in dem Sinne super innovativ, da arbeiten viele dran, das ist das Thema Secondhand, also dass du schaust, dass du getragene Produkte zurückbekommst, bevor sie an sich weggeschmissen werden, aufbereitest und dann wieder versuchst, in ein System reinzubringen. Woran wir derzeit, wenn wir sagen, also wir entwickeln Anführungszeichen kreislauffähige Produkte, tatsächlich noch scheitern, um den Begriff kreislauffähig wirklich verwenden zu können. Du hast in Europa derzeit kein Textilrecycling in dem Sinne. Also du kannst ein Produkt, was jetzt in Europa Anführungszeichen weggeschmissen werden muss. Du kriegst keinen geschlossenen Loop hin zur Produktionsstätte nach Asien, weil die und die Länder, wo wir hauptsächlich produzieren, die komplette Branche, an sich diesen Textilmüll nicht in ihre Länder hineinlässt. Das heißt, ein Produkt, was du in Europa wegschmeißt, wird zwangsweise nicht in Asien verwendet, sondern wenn du dort aus Post-Consumer Recycled Material an sich Produkte machst, dann ist das Textilmüll, der in Asien entstanden ist und dort dann wieder zu weiteren Produkten verarbeitet. Das heißt, diesen geschlossenen Kreislauf rund um ich designe ein Produkt inklusive Lebensende geht nicht, weil wir derzeit da noch nicht die rechtlichen, gesetzlichen Rahmenbedingungen haben. Und da wird ja auch gerade von Gesetzgebern daran gearbeitet, das an sich zu ändern. Aber das ist so, wenn du mich jetzt, wir haben davor die Heldenreise gehabt, so die Herausforderungen. Das wäre jetzt wieder zum Beispiel so eine Herausforderung, dass du zwar im Design, in der Entwicklung des Produktes zwar alles bedenken kannst, End of Life hast du aber tatsächlich, selbst wenn es komplett recycelbar wäre, immer noch das Problem, dass du es nicht hinbekommst, es wieder zu den Produktionsstätten zurückzubekommen.
Vielleicht da eine kurze Zwischenfrage. Also wie geht ihr dann gerade dann mit dieser Herausforderung um, jetzt ganz konkret bei euch?
Also das Erste ist das, was wir unter Kontrolle haben. Das ist, wir versuchen oder wir designen Produkte dementsprechend, dass sie dann, wenn es mal ein Rücknahmesystem gibt, recyclingfähig werden. Und dann hast du natürlich auf Branchenebene oder auf Verbandsebene oder auf einer politischen Ebene die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, wobei man da jetzt sehr aufpassen muss. Als ein Mittelständler vom Bodensee kriegst du ja auch nicht alles hin. Das heißt, du musst dann über diverse Initiativen, die es tatsächlich gibt, versuchen, da an sich mitzuarbeiten, und das machen wir. Oder auch durch PR-Arbeit, durch öffentliche Auftritte, wie jetzt zum Beispiel hier im Podcast, hört auch wieder wer, wird auch wieder jemand nachdenken anfangen.
Du hattest ja gerade eben schon so ein bisschen über die Umstellung zu zirkulären Geschäftsmodellen gesprochen. Auch einmal ist ja das Wort Secondhand gefallen. Großteil vom Secondhand-Markt passiert ja auch gerade digital. Gibt es ja ganz viele spannende Anbieter und auch neue Startups, die hochkommen. Welche Rolle spielt denn Digitalisierung gerade bei euch im Geschäftsmodell?
Ich würde mal sagen, Nachhaltigkeit hat sich inzwischen eigentlich zu einem Datenbusiness entwickelt. Also ja, um eine Transparenz über die Lieferkette herzustellen, über die einzelnen Produkte, was auch immer. Oder allein schon, wenn du versuchst, eine Klimabilanz zu erstellen, das sind ja Unmengen von Daten, die verarbeitet werden. Das heißt, das hat einen sehr, sehr hohen Wert, dass du Systeme für dich schaffst, um an sich diese Daten zu halten, immer wieder abzufragen, zu verändern und so weiter. Also in dem Sinne, ist es Digitalisierung, dass man sich um seine Daten kümmert? Weiß ich jetzt nicht. Ist es jetzt so, dass wir irgendwelche Apps auf den Markt schmeißen mit irgendwelchen Dienstleistungen? Nee, das machen wir nicht. Sondern wir verstehen Digitalisierung als Teil von unseren Prozessen. Ähnlich eigentlich wie jetzt in dem Sinne Nachhaltigkeit, was ja auch so ein perfektionistischer Ansatz ist, dass du versuchst, immer wieder ein System zu verbessern. Gehen wir an unsere Prozesse her, schauen uns die im Einzelnen an, und dort, wo es notwendig ist oder Sinn macht, gehen wir Richtung digitalen Lösungen. Aber immer im Vordergrund steht immer der Prozess zuerst und dann zu schauen, wo kann er mit solchen Lösungen verbessert werden. Damit gewinne ich keine Investoren im Silicon Valley, aber mache zumindest einen sauberen Job, dass ich das Unternehmen da einfach gut hinstellen.
Wenn wir uns immer so aktuelle Statistiken zum Thema Textil- und Bekleidungsabfälle ausschauen, hatte ich mal beim Statistischen Bundesamt geschaut, und da stand, dass alleine in Deutschland 103.000 Tonnen Textilabfälle sozusagen im Jahr 2011 entstanden sind und die auf 173 Tonnen im Jahr 2021 angewachsen sind. Warum glaubst du, tut sich die Textilbranche damit denn auch so schwer, sage ich mal, auch genau in diesem Bereich auch zirkuläre Geschäftsmodelle zu implementieren, beziehungsweise auch mit diesen Abfällen zu arbeiten?
Da kommen wir ganz kurz noch zur nächsten Herausforderung. Es ist viel teurer, ein nachhaltiges Produkt herzustellen, als wie ein herkömmliches Produkt. Das kriegst du nur dahin hin, wenn du an sich innerhalb von deinem Unternehmen zuerst die Prozesse beziehungsweise auch deine Marge genau kennst und dementsprechend auch zum Beispiel bereit bist, wie in unserem Fall, das Marketingbudget zu reduzieren und dafür halt in die Materialentwicklung hineinsteckst. Aber dadurch kriegst du es von der Marge her hin, dass du es als Unternehmen an sich sauber aufstellst. Und solange es günstiger ist, an sich die Welt zu verschmutzen, als wie zu schauen, dass du es, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil wir ja trotz allem auch die Umwelt verschmutzen. Nur halt nicht ganz so schlimm wie andere Unternehmen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, nicht, dass das, weil sonst wäre es fast schon wieder Greenwashing, was ich sage. Wenn da so ein großer Unterschied ist, muss man echt da nochmal in die Rahmenbedingungen hineinschauen. Und bei den Textilabfällen weiß ich jetzt nicht, ist es tatsächlich alles Bekleidungstextilien? Weil du hast ja in der gesamten Textilbranche ja diverse andere Sachen. Da wäre ja zum Beispiel auch der ganze Bereich Bettwäsche. Oder auch das alles, was du an Textilien in Hotels hast. Dann wäre es zum Beispiel auch noch rund um Autos, die Bezüge. Und das sind alles ja auch Teile von Textilmüll, der da anfallen könnte. Und dann natürlich, da brauchen wir jetzt auch nichts schönreden, das ist der ganze Fast-Fashion-Bereich, was da an sich an Billigmode auf den Markt geschmissen wird und dann, sobald etwas wieder nicht passt, nicht mehr Trend ist, an sich weggeschmissen wird, erzeugt natürlich auch solche Mengen. Ich würde jetzt mal aber so mutig sein und sagen, bei dem Textilmüll wirst du relativ wenig Outdoor- oder Funktionsartikel drin haben, weil die einfach länger halten als normale Produkte, bedingt aufgrund der Materialien, aus denen sie sind.
Du hast gerade eben schon das ganze Thema der bewussten Datenhaltung und auch der aktiven Pflege dieser Daten angesprochen. Und wenn man sich bei euch auf der Unternehmenswebseite anschaut, dann wird man ja im positiven Sinne schon relativ schnell von Standards, Zertifikaten, Audits, Nachhaltigkeitsberichten und so weiter erschlagen, in Anführungsstrichen. Kannst du uns da vielleicht mal einen Einblick geben, welche Kennzahlen, Indikatoren ihr bei VD verwendet, um den Erfolg eurer Nachhaltigkeitsinitiativen zu messen und auch zu bewerten, zu verbessern?
Also wenn es jetzt mal um die primäre Wertschöpfungskette geht, haben wir, als wir 2009, 2010 damit gestartet sind, hat es ja an sich noch keine Labels, Siegel oder sonst was gegeben, beziehungsweise auch Standards, wie du solche Produkte entwickeln kannst. Und das war der Startschuss für unser GreenShape-Label, wobei es eigentlich, deshalb komme ich jetzt zu messen, das Auslabeln bzw. die Darstellung von Produkten als GreenShape ist eigentlich nur das Add-on. Der Hauptzweck, den wir hier intern haben, ist an sich das als Management-Tool für unser Produktmanagement zu verwenden, damit die Kriterien haben, nach denen sie messen können, ob ein Produkt nach dem GreenShape-Label-Standard, was auch immer, entwickelt wird oder nicht. Und da hast du natürlich dann Anteile, wie hoch jetzt zum Beispiel der Anteil, bitte frag mich jetzt nicht nach genauen Prozenten, er ist relativ hoch, da GreenShape-Anteil zu herkömmlichen Produkten ist. Und dann hast du natürlich, der GreenShape-Standard hat sich jetzt über die 10 Jahre auch schon, jetzt in seine dritte Version weiterentwickelt, weil natürlich der technische Fortschritt ja auch immer mithalten muss. Zum Beispiel ein Standard, mit dem du 2011 ein Produkt ausgelabelt hast als nachhaltig, das würde heutzutage, würden wir gar nicht mal mehr auf die Idee kommen, es in dem Sinne zu produzieren, weil es nicht mehr unserem neuesten Standard entspricht. Und so hast du zum Beispiel rund um dieses GreenShape-Konzept diverse Kennzahlen, die wir da erfüllen müssen und die wir dann auch intern an sich für die Produktentwicklung verwenden. Das wäre jetzt mal, ich würde sagen, die relevanteste Kennzahl, die wir da eigentlich drin haben. Du hast natürlich, aber augenscheinlich habt ihr jetzt ja auch unseren Nachhaltigkeitsbericht schon angeschaut, natürlich hast du, wenn du da durchklickst, diverse unterschiedliche Kennzahlen. Die Klimabilanz ist ja zum Beispiel ja auch in dem Sinne ja nicht nur etwas, was du jetzt unter die Leute streust, sondern eigentlich ist es ja auch wieder ein Management-Tool, um deine Wertschöpfungskette relativ gut im Griff zu behalten und zu sagen, okay, da habe ich Probleme, da muss ich nachschauen. Okay, das hat nicht so eine große Relevanz, da jetzt viel Energie hineinzusetzen. Besser, ich schaue jetzt wieder dorthin. Dann hast du, wenn du dir, ich führe jetzt gerade auf, wenn du zum Beispiel bei der Klimabilanz hineinschaust, in die Materialherstellung von so einem Produkt, ist es natürlich auch relevant von deinen Herstellern, deren Energiemix zu kennen. Also ob sie zum Beispiel Solarkollektoren auf dem Dach haben, ob sie mit Braunkohle, ob sie mit Wasser oder was auch immer an sich unterwegs sind, weil das ja alles in deine umfassende Klimabilanz hier an sich ja mit hineinfließt. Und so kannst du auch nochmal in das Thema hineingehen. Das wäre jetzt nochmal so unmittelbar, wenn du mich nach Messen, Kennzahlen und sonstige Sachen fragst, die erste Antwort.
Ein anderes Audit, was uns sofort ins Auge gesprungen ist, ist das Audit der Gemeinwohlbilanz, die ihr ja auch durchlauft. Ich glaube, alle 2 Jahre ist das Thema bei euch. Und das sind ja unterschiedliche Berührungsgruppen, die da mit abgefragt werden, also Lieferanten und oder Mitarbeitende, wo es um Werte rund um Menschenwürde oder eben halt auch das eben schon angesprochene ökologische Nachhaltigkeitsthema geht. Daraus ergibt sich eine relativ komplexe Matrix von 20 Handlungsfeldern, die da abgeprüft werden. Kannst du uns da vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr Details geben? Wie aktiv können wir uns das vorstellen? Wie arbeitet ihr da mit dem Bericht? Und wie sieht dieser Prozess aus, der da alle 2 Jahre angestoßen wird bei euch intern?
Eine gute Frage. Wie arbeiten wir mit der Gemeinwohlbilanz? Wir betrachten unsere komplette Unternehmenskultur und so, wie wir agieren, partnerschaftlich, umweltfreundlich, fair. Konform mit den Vorstellungen der Gemeinwohlökonomie. Deshalb war es, weil wir auch ein Verfechter dafür sind, dass andere Unternehmen oder dass mehr Unternehmen sich nach diesem System her ausrichten, war es für uns klar, dass wir uns daran messen wollen, ob wenn jemand externer kommt, ob das, was wir uns nicht nur von unserer Vision bzw. Strategie, Kultur vorstellen, ob das tatsächlich eine externe Prüfung an sich hält. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Gemeinwohl, wobei, wenn ich jetzt in meinen Wirkungsbereich hineinschaue, ist es tatsächlich so, die hat nicht eine unmittelbare Wirkung auf mich als jetzt Entscheidungsträger bei VD, weil an sich unsere Strategie oder Vision ja schon danach ausgerichtet ist. Und die Strategie bzw. das, was wir als Unternehmen machen wollen, das läuft aus einer sehr starken internen Motivation heraus, wie ich es davor schon beschrieben habe, warum haben wir es eigentlich gestartet. Das ist also als sich für uns so alle 2 Jahre an sich nur eine externe Bestätigung, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind oder wenn jetzt wie das letzte Mal sich vielleicht auch der Standard bei der Gemeinwohlökonomie oder Gemeinwohlbilanz hat sich ja auch der Standard geändert inzwischen. Ob wir nach einem strengeren Standard da immer noch an sich gut unterwegs sind. Sollten da dann tatsächlich Sachen auffallen, die überhaupt nicht klappen, passen, dann wird es sehr wohl im Bereich der Geschäftsleitung diskutiert, ob wir das an sich mit unseren Strategien, Zielen an sich aufnehmen müssen.
Bei euch habt ihr auch noch auf der Webseite die 17 SDGs mit aufgelistet und auch nochmal beschrieben, welchen Beitrag ihr ja auch zu den einzelnen SDGs leistet. Wie sieht es denn mit den SDGs aus? Haben die eine besondere Relevanz für eure Arbeit? Also orientiert ihr euch besonders an einer gewissen Anzahl an SDGs?
Da ist jetzt fast die ähnliche Antwort wie jetzt an sich bei der Gemeinwohlbilanz. Wir machen das alles aus einer sehr starken internen Motivation heraus. Und dann brauchst du, deshalb ist die Frage vermutlich auch rund um das Messen relativ gut, wenn du sehr stark aus einer internen Motivation versuchst, dein Wirtschaften sauber hinzubekommen, brauchst du natürlich Ansatzpunkte, Angelpunkte, einen Rahmen, in dem du an sich sagen kannst, okay, bewege ich mich noch da drin, bewege ich mich da nicht drin. Und da hast du natürlich mit den SDGs die Möglichkeit, dann nochmal auf einem globalen Level dir anzuschauen, okay, wo geht grundsätzlich die Reise hin, wo bewegen wir uns da als Unternehmen, haben wir vielleicht bei der ganzen Strategie, die wir für uns ausgearbeitet haben, vielleicht tatsächlich etwas vergessen, dass wir da nochmal drauf schauen müssen. Und dann wirst du sicher da Punkte haben, die für uns eine höhere Relevanz haben, weil sie einfach unmittelbar an unsere Wertschöpfungskette her gekoppelt sind und manche, die natürlich nur, ich würde mal sagen, sekundär an unsere Wertschöpfungskette gekettet sind, wo wir aber trotz allem eine Verantwortung haben. Und dementsprechend kommst du relativ schnell darauf, dass wir an sich bei allen SDGs Berührungspunkte haben.
Das finde ich auch nochmal ganz interessant. Also du hast ja gerade eben gesagt, ihr seid sehr stark intern ja auch getrieben durch eine interne Motivation. Und normalerweise, wenn man ja auf eine Unternehmensseite schaut, dann suchen sich die Unternehmen so 2, 3 SDGs, sage ich mal sozusagen, aus, die natürlich dann auch zu deren Wertschöpfungskette passen. Aber bei euch ist es ja wirklich so, ihr habt alle SDGs aufgelistet und einmal gesagt, guck mal, das und das und das und das und das machen wir gerade dazu. Also wirklich sehr umfassend und das vor allen Dingen ja auch als mittelständisches Unternehmen. Das ist ja schon irgendwie interessant, auch einmal zu verstehen, wie seid ihr denn überhaupt dazu, sage ich mal in Anführungszeichen, in der Lage, das auch so stark zu forcieren?
Wir setzen Ressourcen drauf. Also, und das ist das, was ich davor auch gemeint habe. Es ist teuer, in dem Sinne ein nachhaltiges Unternehmen zu sein. Aber wir schaffen es trotzdem, das zu machen und wirtschaftlich Erfolg zu sein. Es ist nicht so, dass wir uns Sorgen um VD machen müssen. Das läuft wirklich gut, dieses Unternehmen. Dementsprechend bin ich dann auch immer wieder, kurzer Ausflug in die Tagespolitik, auch belustigt, wenn diverse Entscheidungsträger sagen, dass wenn du dich stärker Richtung Menschenrechte in der Lieferkette einsetzen musst, ein großartiges Bürokratiemonster aufgebaut wird. Sehe ich jetzt bei uns nicht. Ja, das sind 1, 2 Mitarbeiterinnen, die einen höheren Fokus drauf haben, das an sich bei unserer Seite aus zu managen. Aber ganz ehrlich, das kann sich ein mittelständisches Unternehmen leisten, wenn die Motivation und die Zielsetzung da ist, dass das vorrangig vor anderen Sachen zu betrachten ist.
kannst du denn an der Stelle vielleicht 2, 3 Fokuspunkte ausmachen, also SDGs, auf die ihr euch ganz im Speziellen konzentriert? Hintergrund der Frage ist vielleicht auch ein bisschen daher getrieben, wir schreiben ja parallel zu diesem Podcast ein Buch und uns schwebt vor, dass wir die unterschiedlichen Best Practices aus der regenerativen Wirtschaft den unterschiedlichen SDGs zuordnen. Jetzt würdet ihr, wenn ihr da auftaucht, dann allen 17 zugeordnet werden. Das können wir gerne machen, nicht falsch verstehen, aber gibt es da so einen Fokus, wo ihr sagt, das ist etwas, da wollen wir einen besonderen Hebel ansetzen, das ist uns ganz besonders wichtig?
Sag mal so, wenn du jetzt ein SDG da rausnimmst, das wäre dann tatsächlich rund um das Thema Klimaschutz. Das wäre tatsächlich, wo ich dann sage, da legen wir einen expliziten, also ich würde mal sagen, wirklich den Hauptfokus, weil dort an sich ja an sich die Hauptwertschöpfungskette von uns stattfindet. Das heißt, wenn ihr uns einem SDG zuweisen würde, und das würde ich wirklich vor allen anderen restlichen, korrigiert mich 16, an sich sehen, das wäre tatsächlich das Thema Klimaschutz. Du merkst ja auch schon in meinen ganzen Ausführungen davor, das zieht sich sehr drauf auf, wie ein Produkt an sich in Asien hergestellt wird, welchen Abdruck das verursacht mit dieser umfassenden Klimabilanz. Wenn ich mich jetzt anschaue, wenn ich in den Produktbereich gehe, welcher Knochenjob das ist, sich die passenden Materialien, sei es jetzt recycelt, biobasiert, sonst was auszudrücken, immer mit dem Ziel, an sich den tatsächlichen Klimaabdruck, das ist ein Scheißwort, sorry für Scheiße, zu minimieren, da würde ich tatsächlich sagen, dass da der Löwenanteil unserer Ressourcen drauf hineinfließt.
Hm. Und du hast jetzt eben in deiner Antwort zuvor schon das Thema der Regulatorik mit angestoßen. Sollte deiner Meinung nach jedes Unternehmen auf die SDGs einzahlen bzw. verpflichtet werden, diese einzuhalten? Und wenn ja, was würdest du sagen, hat das für einen Effekt auf den Markt?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die SDGs die richtigen Bausteine dafür sind, weil die ja doch eher auf einer sehr hohen Metaebene schwimmen und du relativ viel Gestaltungsspielraum dann nochmal da drin hast. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, was gerade auf EU-Ebene für Rahmenbedingungen gesetzt werden, welche Initiativen da es gibt, finde ich das einfach ideal, um an sich die Wirtschaft in eine bestimmte Richtung an sich von der Rahmengebung her an sich zu entwickeln. Da ist für mich das EU-Lieferkettengesetz in all seinen Härten, die es natürlich dann auch für ein Unternehmen hat, das braucht man ja nicht schönreden, aber ideal, damit wir als Unternehmen mehr Verantwortung für unsere Lieferkette einnehmen. Und es geht, es ist nicht unmöglich, das hinzubekommen.
Ja, danke dir. Manfred, wir sind schon fast am Ende. Bevor wir dich jetzt entlassen, noch eine letzte Frage. Was würdest du sagen, mit welchem Gast sollten wir als nächstes sprechen? Welches Unternehmen sollten wir stärker unter die Lupe nehmen?
Ich gehe mal davon aus, die üblichen Verdächtigen habt ihr alle schon auf dem Schirm, Veleda und so. Wenn es jetzt rein um die Werbebranche geht oder Marketingbranche, die an sich eine gewaltige Hebelwirkung hat, weil die steuern ja die Kommunikation, die an sich wohin gehen kann. Mein Buddy aus Berlin-Leipzig, den Jan Pechmann, den würde ich euch empfehlen. Der hat in der Marketingbranche und nachdem wir versucht, Werbung für was Positives an sich zu bewirken, wahnsinnig viel geleistet.
Okay, und wenn du in Richtung vielleicht auch Wissenschaft und Politik denkst, wer fällt dir da ein?
Auch die übliche Verdächtige, die bei jedem Nachhaltigkeitskongress ist, die Maya Göppel. auf der Liste.
Ja, auf der Liste, ja.
Das ist es ja. Schlussendlich ist es ja alles irgendwie so ein Name-Dropping. Die guten Beispiele kennt man, wenn man 2, 3 Kongresse an sich besucht hat oder an sich die Medien verfolgt. Dann hast du die alle irgendwann mal. Ich kann ihren Namen leider nicht aussprechen, die Marketingleiterin von Kleinanzeigen. Kleinanzeigen hat, wie sie sich von eBay gelöst haben, in Sachen Kommunikation, wie sie die Plattform ausrichten, auch im Sinne, dass Produkte länger im Zyklus bleiben, an sich echt geile Sachen gemacht und sehr viele Initiativen da auch gesetzt. Ich kann mal schauen, ob ich den Namen aussprechen kann. Aber das wäre nicht fair. Das wäre, glaube ich, nicht fair. Ich tue mich zumindest mit dem Vornamen leicht. Das ist die Iskra. Nachnamen ist gerade, tut mir leid, falls du das jetzt hörst, ich tue mich echt schwer, deinen Namen auszusprechen. Deshalb erspare ich es uns jetzt, deinen Nachnamen auszusprechen.
Okay, fair enough. Manfred, vielen, vielen Dank für deine Antworten und die Einblicke in eure Arbeit bei VD. Wir sind gespannt, wie es weitergeht mit eurer Transformationsreise und werden das Ganze hoffentlich aktiv mitbegleiten und wer weiß, vielleicht sehen wir uns in 12 oder 18 Monaten ja einfach nochmal zu einem nächsten Check-in.
Würde mich freuen. Vielen, vielen Dank für die tollen Fragen.
So, Sebastian, da ist die Folge auch schon wieder vorbei. Was war denn, wie man so schön sagt, dein Key-Takeaway aus dem Gespräch mit dem Manfred?
Ja, das geht immer schneller, als man denkt, ne? So eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde ist schnell vorbei. Mein Key-Takeaway oder meine zwei Dinge, die ich mitnehme, sind zum einen die sehr bewusste Einordnung von Manfred in Sachen der Nachhaltigkeit oder beziehungsweise der Transformationsreise in Richtung Kreislaufwirtschaft, in Richtung regenerativem Geschäftsmodell. Da war er ja nun wirklich sehr bewusst, dass er sagt, wir sind, wenn überhaupt, nur nachhaltig und das halt in einer der dreckigsten Branchen der Welt, der Textilwirtschaft. Und ich glaube, diese Bewusstseinswerdung beziehungsweise dieses Bewusstmachen, dass man tagtäglich in diesem Unternehmen wirklich noch viel zu tun hat, um diese Unternehmen, die sich bereits auf die Reise gemacht haben, noch weiter zu drehen und überhaupt mal in diese Richtung zu bringen. Das ist ein total wichtiges Kriterium und so eine intrinsische Motivation, die dann einfach auch so ein Unternehmen weiter in diese richtige Richtung treibt. Und das Zweite, was bei mir hängen geblieben ist, fand ich sehr positiv, dass er gesagt hat, diese Auditierungen, die VD macht, jetzt mal rausgepickt, diese Gemeinwohlökonomiebilanz, die da alle 2 Jahre gemacht wird und die von extern kommt, dass VD dort schon in der Lage ist zu sagen, wir lassen unseren Weg überprüfen, aber wir setzen im Grunde die Richtung und geben die Richtung vor und sind vor der Welle. Also dass sie im Grunde schon dieses Vertrauen in sich selber haben, dass sie den Weg sehr eindeutig mitbestimmen und die Richtung sehr klar vorgeben und auch wirtschaftlich da relativ weit in Front sind, also Speerspitze spielen in Bezug auf Nachhaltigkeit, zirkuläre Geschäftsmodelle, vielleicht auch regenerative Geschäftsmodelle irgendwann und dass diese Auditierung im Grunde immer nur nochmal so ein nachträglicher Proof ist, dass das auch wirklich in die Richtung geht. Und das fand ich spannend und das war sehr selbstbewusst und ich glaube, von außen betrachtet kann sich VD das auch auf jeden Fall leisten. Also es war sehr authentisch an der Stelle. Aber David, wie geht's dir? Was hast du mitgenommen?
Für mich war es, glaube ich, das Thema Bodenständigkeit, weil wenn du überlegst, eingangs ja auch gesagt, die haben 2 Nachhaltigkeitspreise auch gewonnen, ne? Einmal für Lieferketten, auch einmal als nachhaltiges Unternehmen. Und er hat jetzt nicht, sag ich mal, so auf die Kacke gehauen, ne? Also war wirklich sehr, auch wie du es gesagt hast, sehr bodenständig, hat ganz klar eingeordnet, so und so sieht's aus. Wir haben ja noch viel zu tun, aber wir arbeiten dran und wenn man das auch möglich möchte, dann kann man das auch schaffen. Das fand ich nochmal eine sehr, sehr schöne Aussage, die er da getätigt hat. Also, dass man sich wirklich dann halt diesen ganzen Themen auch verschreiben muss und klar hat das Auswirkungen auf gegebenenfalls Marge, Absatz etc. oder kommt auch, wie er anfangs gesagt hat, vielleicht mit Herausforderungen auf der Kundenseite einher, dass die Kunden vielleicht dann auch ein bisschen skeptisch sind, so okay, damals zumindest, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ob die Produkte so langlebig sind, aber am Ende ist es ein stetiger Prozess und ich glaube, das leben sie halt sehr, sehr gut vor als Unternehmen.
Ich glaube auch, dass wir VD weiter betrachten und mal schauen, wo die Damen und Herren dann irgendwie in 12 bis 18 Monaten stehen, dass wir dann einfach nochmal Nachklapper machen beziehungsweise nochmal eine neue Bestandsaufnahme gemeinsam produzieren. Mal sehen. Ich glaube, wir haben die nochmal im Podcast. Gut, gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute und bis in 2 Wochen, David.
Alles klar. Ciao. Vielen Dank, dass ihr bei Regenerativ und Digital dabei wart. Wir hoffen, die heutige Episode hat euch gut gefallen und neue Perspektiven auf das Zusammenspiel von regenerativen Wirtschaften und Digitalisierung geöffnet. Abonniert uns, um keine Folge zu verpassen und gebt gerne eine positive Bewertung bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl ab. Bis zum nächsten Mal, wenn wir weiter die Pfade erkunden, die Wirtschaft und Umwelt in Einklang bringen.